Es ist eigentlich interessant, dass wir so auch so Assoziationen, soll ich mal sagen, so bestimmte Gedanken haben, wenn man zum Beispiel sagt, ich habe einen guten Draht zu dem oder irgendwie ist eine Verbindung zwischen uns, was Positives. Ja? Und oft hört man aber, wir haben es ja in der Einleitung auch schon so anklingen lassen, wenn es um Verbindlichkeit geht oder wenn es verbindlich wird, dann zucken wir manchmal eher zusammen. Ja, oder dann ist dasselbe Wort eigentlich, aber bedeutet Verschiedenes. Also vorweg muss ich auf jeden Fall erwähnen, wichtigerweise, dass es natürlich auch ungesunde Bindungen gibt. Es gibt natürlich negative, zerstörerische Bindungen, Verbindungen, wo das Ver eben verletzend, zerstörend und erniedrigend vielleicht und was weiß ich was ist. Da kann man gerade nicht sagen, ja, die Verbindlichkeit ist der Kitt, sondern da ist es ja dann negativ, ist genau umgekehrt. Aber wenn es um eine Liebesbeziehung, eine Vertrauensbeziehung geht, dann ist es doch was Positives. Ich glaube, wenn einer Liebesbeziehung und auch einer Vertrauensbeziehung und damit auch einer Glaubensbeziehung die Verbindlichkeit fehlt, dann stagniert das irgendwann. Dann kann sich auch eine Liebesbeziehung nicht entwickeln, dann kann sich eine vertrauensvolle Beziehung zwischen Menschen auch nicht mehr weiterentwickeln. In unserer Zeit ist Ungebundenheit sehr, sehr attraktiv. Ja? Du bestimmst, was mit deinem Girokonto passiert, du bestimmst, was mit deinem Geld passiert, wird einem zumindest vorgegaukelt, bis das Finanzamt kommt. Ja. Oder so. Genau. Also wir haben uns jetzt auch wieder erklärt dem Finanzamt gegenüber freiwillig, erklärt man dann seine Umsatzsteuer und die haben es akzeptiert. Ja, ist wieder, genau, ja, sehr schön. Also so ungebunden ist man in der Welt heutzutage auch nicht, aber es hat so etwas Faszinierendes an sich, ja, sein eigener Herr zu sein oder völlig autonom hier durchs Weltall zu schwirren. Und das ist heutzutage sehr, sehr attraktiv. Deswegen scheuen viele auch langfristige Arbeitsverhältnisse zum Beispiel auch sowas, ja, oder überhaupt irgendwelche langfristigen Festlegungen, aber damit nimmt man sich auch etwas. Ja, irgendwann in der Partnerschaft zum Beispiel kommt die Frage, willst du mit mir dein Leben wirklich teilen oder bin ich nur, was weiß ich, so eine Phase, eine Übergangsbeziehung oder ein Lückenfüller oder irgendwas anderes für dich? Ein Abschnittsgefährte, ja, was ist das? Und es ist ganz bedeutungsvoll auch für uns, wenn wir uns mal von uns selbst mal ausgehen, dass andere sich in ihrer Beziehung zu uns stellen, sich zu uns bekennen, ja, dass sie sich vielleicht sogar öffentlich zu mir stehen können. Wenn das einer nicht kann, dann verleugnet er mich ja geradezu, dann ist das ja schon ein ganz großes Manko, und dann frage ich mich, wie ist denn diese Beziehung überhaupt, wenn derjenige sich nicht öffentlich zu mir stellen kann, zum Beispiel. Ja, und deswegen gibt es ja auch ganz säkular, gell, auch Arbeitsverträge, ja, damit man weiß, woran man ist. Bist du hier nur ein bisschen um Geld zu verdienen, ein bisschen jobben, oder können wir uns auf eine längere Zusammenarbeit einlassen? Und wenn man das kann, dann kann zumindest das Potenzial da auch etwas aufblühen, dann kann auch was zum Tragen kommen, dann kann man etwas anvertraut bekommen, dann plant man, man schafft Perspektiven miteinander. Heute gibt es so viele Dinge um uns herum, die heute so sind, morgen schon wieder komplett anders sein können. Ja. Das Leben besteht aus einer Anreihung von Momentaufnahmen. Ja. Keine Ahnung, heute ist es so, morgen kann alles auch wieder anders sein. Man wundert sich, wie viele Dinge sich verändern können. Und wir brauchen, um in dem Bild des Bergsteigers zu sprechen, dieses Seil, ja, oder auch eine Liebesbeziehung braucht einen Rahmen, in dem sie sich bewegen kann, in dem sie eingebettet ist, in Verlässlichkeit. Ja. Und das ist der Rückenwind dafür, das ist die Grundlage dafür, dass man sich hingeben, dass man sich schenken kann, auch dass man Verantwortung übernehmen kann, weil man diesen Rahmen findet. Und genauso ist das eben auch in unserer Beziehung zu Gott. Und das Interessante ist ja, dass Gott von den ersten Seiten der Bibel an als einer beschrieben wird, der verbindlich ist, der Bindungen eingeht und der Bündnisse schließt mit Menschen, mit einzelnen Menschen, einem Noah, von Noah angefangen, dann mit Abraham, einen einzelnen Menschen raus und sagt, mit dir will ich einen Weg gehen und mit dir will ich, ich binde mich an dich, ich binde mich an dich und deine Nachkommen. Ja? Und er geht eine verbindliche Zusage ein, er bietet das an und guckt mal, wie der Mensch so reagiert. Wer weiß, wie viel er noch alles gefragt hat, die gar nicht in der Bibel stehen. Ja? Einmal sagte der Reinhard Bonnke, als er da dieses eine Büchlein geschrieben hat, vom Minus zum Plus, ich weiß nicht, ob man das noch kennt, ja? Ich weiß nicht, wie viel, 20 Millionen Exemplare wurden, glaube ich, in Deutschland gedruckt. Das war schon ein größeres Projekt, ja? Und er hat es in der DFB-Konferenz uns vorgestellt, weil ihm gesagt wurde, du bist doch eigentlich ein Sprecher, du bist doch gar kein Bücherschreiber. Ja? Und genau das hat er nämlich Gott auch gesagt. Ich schreibe keine Bücher, er hat ein paar Mitarbeiter gehabt, die dann mit seinen Predigten da was zusammengezimmert haben. Gell? Aber jetzt sollte er da dieses Buch dann schreiben, Auftrag von Gott. Ja? Und er hat gesagt, ich habe das Gott gesagt. Und er hat Gott geantwortet, du bist ja auch gar nicht der Erste, den ich frage. Du bist Nummer 3. Nummer 1 und Nummer 2 hat abgelehnt. Naja, da hat Bonnke das halt gemacht. Ja? Dann kam diese Container mit diesen Büchern. Na gut, das nur mal ganz am Rande. Also wir wissen ja gar nicht, wie viele Leute vielleicht auch von Gott angesprochen worden sind, aber die, von denen berichtet wird, ja, Abraham speziell, ja, der hat sich darauf eingelassen. Der hat sich darauf eingelassen. Und dann eine verbindliche Beziehung mit Gott und für die gesamte Nachkommenschaft sich schenken lassen. Also was für ein gewaltiger Gott, der mit Menschen so eine Verbindung eingeht eigentlich und Segenszusagen bereithält, wenn der Mensch von seiner Seite aus in dieses Angebot quasi einschlägt, in diese offene Hand einschlägt. Ja? Und Gott hält sogar daran fest, selbst wo der Mensch in diesem Bündnis sogar schwach geworden ist oder gefallen ist, oder hat Gott trotzdem daran festgehalten. Und da, wo das aber gelungen ist, wo Menschen darauf eingegangen sind, sehen wir ja aus der Geschichte, wie das dann aufblüht. Ja, also wie aus der Verbindlichkeit, ja, was ja auch Absage an andere Götter heißt, Absage an andere Lebensentwürfe, es ist ja auch dann eine Festlegung auf diesen Weg, auf diesen Jahweh glauben, auf seine Worte und so weiter, ja, so wie Gott sich auf Abraham und seine Nachkommen festgelegt hat, ja. Da geht ja auch eine ganze Menge dann da hinten runter, aber es ist eine krasse Segensgeschichte. Über diesem Bund ist ganz vieles aufgeblüht, zur Ehre Gottes und zur Freude der Menschen, zum Segen sogar für die ganze Menschheit. Warum möchte Gott denn mit dir und mir unbedingt in so einer Bundesbeziehung leben? Du kannst es auch Liebesbeziehung nennen, aber es kommt dann eben von biblischem Sprachgebrauch zu so einer, zu einem Bundesverhältnis, zu einer Bundesbeziehung. Warum ist das so? Wisst ihr, was ich glaube? Dass Gott tatsächlich wissen möchte, woran er ist bei dir und bei mir. Kannst du sagen, Gott weiß doch alles. Der weiß, Gott, Jesus, du weißt, dass ich dich lieb habe, sagt Petrus. Ja? Ja klar, aber er möchte es von dir persönlich wissen. Er möchte wissen, ob du das bestätigen kannst. Woran ist er bei dir? Ja, wie gesagt, ein Chef hat einen neuen Mitarbeiter, oh, der macht sich so ganz gut, scheint ganz gut zu laufen. Ja, aber woran bin ich bei dir? Machst du auf Dauer hier mit? Baust du diese Firma mit auf? Kann ich mit dir rechnen oder nicht? Ja, woran bin ich bei dir? Gott möchte wissen, woran er ist bei dir. Klar, heute Momentaufnahme. Heute preisen wir den Herrn. Wer weiß, was morgen ist? Keine Ahnung, wird sich zeigen. Ich lasse das auf mich zukommen. Und Gott muss es auch auf sich zukommen lassen. Er möchte wissen, woran er bei dir ist. Dann geht es nämlich auch weiter als bis zum Status quo. Ja, woher weiß ich denn, woran ich bei ihm bin? Ja, wir wissen es schon ganz genau. Haben wir immer gefeiert. Ich weiß, woran ich bei Gott bin. Ich weiß, dass er mir mit gnädigen Augen mich ansieht. Und er hat sein Leben für mich gegeben. Was kann Jesus noch mehr tun, um mir zu zeigen, woran ich bin bei ihm. Ja. Er liebt mich bis aufs Blut, hätte ich fast gesagt. Deswegen haben wir ja das Mahl gefeiert. Und jetzt geht es bei diesem, woran er ist, bei uns jetzt nicht um die Tagesform, sage ich mal. Ja. Gerade eine Phase, ach, da wo ich jetzt nicht so gut drauf bin vielleicht. Ja. Sondern so dieses Grundsätzliche. Wie stehst du zu ihm? Weiß er, woran er ist bei dir? Er kennt mich doch. Ja, aber es gibt Situationen zum Beispiel, wo wir uns öffentlich zu ihm stellen. Ja, wo wir uns zu ihm bekennen. Da gibt es manchmal Situationen. Ich glaube, dass unser Leben diese Verbindung zum Herrn auch irgendwie widerspiegeln kann. Und das bedeutet, die Verbindung mit dem Herrn spiegelt sich in einer Verbindlichkeit auch wider. Andere Verbindungen werden auch der Verbindung zum Herrn untergeordnet. Das ist auch so ein Punkt. Oder sogar gelöst. Ja. Stehen nicht mehr an oberster Stelle oder werden komplett gelöst. Es schließen sich manche Dinge auch aus. Es gibt dieses wunderbare Bild, was Paulus gebraucht. Vorhin ist es, glaube ich, angeklungen in Epheser 5, Vers 31, wo es heißt, wir sind Glieder seines Leibes. Wie bei dem Weinstock- und Reben-Bild. Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Ja, stell dich mal vor. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Zitat aus 1. Mose 2. Was hat das hier zu suchen? Was hat das bei Epheser 5 zu suchen? Was hat das denn damit zu tun? Aber dann sagt Paulus, dieses Geheimnis ist groß. Ja, wie ist das da ganz normal? Ein Mann, eine Frau, die heiraten, das ist der Lauf der Dinge. Ja. Nein, das ist ein Geheimnis ist dahinter. Er deutet es auf Christus und auf die Gemeinde. So eine innige, enge Beziehung gibt es zwischen Christus und der Gemeinde. Wer ist jetzt der den Vater verlässt? Ja, Jesus wahrscheinlich, oder? Ja. Und die Frau wäre dann die Gemeinde, ja, der Leib Christi. Und die werden ein Fleisch sein. In 1. Korinther 6, Vers 17 heißt es, wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Ja, wir werden von der Erde nicht ein Fleisch mit ihm. Ja, das ist ein Bild für die eheliche, auch sexuelle, ganzheitliche Beziehung, seelische Verbindung und so weiter. Ja, aber mit dem Herrn werden wir eines Geistes. Das ist doch ein Ding, oder? Dass wir so eine enge, innige Verbindung wie bei einem Ehepaar als Gemeinde mit dem Christus, mit dem Messias, mit Jesus Christus eingehen können. Das zeigt doch, was für eine tiefe Verbindung das ist. Und dieses Anhang, dem Herrn anhangen, das ist jetzt nicht was Klebriges, Klettenartiges, ja, Klammern oder sowas, sondern eben diese beständige, dauerhafte, langfristige, gewollte Verbindung. Und jetzt könnte man fragen, wie kommt es denn jetzt so zu so einem Übergang oder zu so einem Punkt, ja, wo eben nicht nur eine Beziehung da ist, sondern so dieser Punkt der Verbindlichkeit quasi erreicht wird. Und da haben wir auch wieder natürlich ein gutes Beispiel bei Abraham. Gott ruft Abraham in den Bund, er bietet ihm von sich aus den Bund an. Abraham sagt, okay, ich bin dabei. Ja, und dann gibt er ihm ein Zeichen des Bundes. Ja, und damit, dass er dieses Zeichen berücksichtigt, nämlich die Beschneidung, damit zeigt er, dass er in diesen Bund einwilligt. Ja? Also damit kommt dieser Bund zustande, dass er dieses Zeichen des Bundes ausführt. Und seit 4000 Jahren hat dieses Zeichen Bestand. Und daran erkennt man bis heute das Bundesvolk. Es gibt auch andere Nationen, übrigens abramitische übrigens, überwiegend, die von Abraham auch abstammen, Ishmael und andere, Keturas Nachkommen über Midian und so weiter. Man erkennt daran, dass das mit dem Bundesvolk was zu tun hat. Also es gibt ein Zeichen dieses Bundes. Ja. Dieses Zeichen selbst ist nicht das Eigentliche, aber es kann eine Bestätigung sein oder eine Verbindlichkeit innerhalb des Bundes zum Ausdruck bringen. Gleich ist das mit dem Ehering zum Beispiel. Ja. Manche tragen den, manche nicht, manche links, manche rechts. Verschiedene kulturelle Gepflogenheiten. Ja. Und wenn da keine Beziehung da ist, wenn keine Liebe da ist, dann hilft auch der Ehering nichts. Ja? Also hilft auch der Trauring nichts. Wenn aber eine Beziehung da ist, kann, deswegen wird das oft auch so vor dem Standesamt oder auch bei der kirchlichen Trauung dann so gemacht, kann das eine Bestätigung, eine sichtbare Bestätigung sein für Freund und Feind, hätte ich fast gesagt, oder Neider oder irgendwelche weiteren Bewerber oder Anbieter oder was auch immer. Das ist hier eine Verbindlichkeit. Ja, sowas. Es gibt also schon auch diesen Wunsch, auch solche Zeichen auch im Zwischenmenschlichen auch so zum Ausdruck zu bringen. Ja, und wie ist das im Neuen Bund? Beschneidung ist ja, haben wir ja herausgefunden, ist ja nicht mehr unser Thema als Heidenchristen. Wir stammen nicht leiblich, physisch von Abraham ab. Zumindest wissen wir es nicht. Wer weiß. Aber zumindest also, haben wir das nicht, wissen wir es nicht, die meisten von uns. Genau. Und da gibt es zwei Zeichen, ja, die so eine, was Ähnliches zu bedeuten haben, was Jesus eingesetzt hat. Ich glaube nicht an die sieben Sakramente, doch mal in der katholischen Kirche, biblisch nicht so gut zu begründen, überhaupt das Wort Sakrament gibt es gar nicht und so weiter. Also das steht auf sehr wackeligen Füßen, dogmatisch, theologisch. Ja. Aber es gibt tatsächlich zwei Zeichenhandlungen, die Jesus als Zeichen dieses Bundes eingeführt hat, wo auch das Wort Bund auch eine Rolle spielt. Zum Beispiel das Abendmahl. Ja. Jesus sagt ja, als er das einsetzt in dieser Szene, wo er an dem Abend in diesem gastlichen Haus zusammenkommt mit seinen Jüngern, Lukas 22, 40, heißt es, desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Das heißt, das symbolisiert den Bund und die Teilhabe an diesem Kelch symbolisiert diese Verbindung, ist ein Zeichen des Bundes. Ja? Da gibt es diese Missverständnisse, durch das Mahl kommt nicht die Vergebung, die brauche ich, bevor ich das Mahl nehme. Durch das Mahl entsteht nicht die Beziehung zu Gott. Da kannst du noch so viel Kommunion, Firmung, Konfirmation, Verplombung und sonst was alles machen. Hilft alles nichts, wenn die Beziehung zu Gott nicht da ist. Wenn sie aber da ist, kann das eine Bestätigung sein. Ja, und so ist das auch mit dem Mahl, wenn wir das feiern, bestätigen wir durch diese sichtbare Teilnahme, wir bekennen uns ja zu ihm, wir bestätigen diesen neuen Bund in dem Augenblick. Und es gibt ein Kapitel im ersten Korintherbrief, wo dieses Mahl, Gedächtnis und dieses Zeichen des Mahles mit dem anderen Zeichen noch verbunden wird, nämlich mit dem Zeichen der Wassertaufe. In 1. Korinther 10, das ist ganz interessant, wie das da in einem Kapitel so ganz nah beieinander, so nebeneinander gestellt wird von Paulus. Da sehen wir auch, dass das Zeichen auch was mit dem Kollektiv zu tun hat. Ja? Wie bei der Beschneidung. Ja? Alle Jungs wurden am achten Tag beschnitten oder werden bis heute am achten Tag beschnitten. Ja? Und hier wird auch dieses Kollektive, das gemeinschaftliche Moment im Volk Gottes auch hier angesprochen. 1. Korinther 10 beginnt damit, ich will aber nicht, meine Brüder oder meine Geschwister, dass ihr außer Acht lasst, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen sind. Wenn wir hier rausgehen, sind wir auch alle unter der Wolke. Welche Wolke war das denn? Kennt ihr die Wolke, unter der die waren? Die Gegenwart Gottes, die Shechina, die Wolke der Gegenwart Gottes. Am Tag eine Wolkensäule, das war die Wolke, und in der Nacht eine Feuerwolke über ihnen, über dem Heiligtum. Für die beständige, verbindliche Gegenwart Gottes, der verheißen hat, sie niemals zu verlassen und sie durch die Wüste geführt hat. Die sind alle unter der Wolke gewesen und alle sind durch das Meer hindurchgegangen, durch das Rote Meer. Es gibt also keinen Israeliten, dessen Vorfahren nicht durch das Meer gegangen ist. Das ist eigentlich ein Ding, oder? Die haben alle, also ich meine, wenn wir jetzt 30 Leute hier wären, meinetwegen, ja, dann gäbe es vielleicht zwei, die wissen, mein Großvater hat ein gewaltiges Wunder erlebt. Ja, ist doch toll, ja. Aber es gibt keinen, egal ob der säkulare Jude in Tel Aviv ist, Haifa oder in Jerusalem aus Mea Shearim oder woher er kommt, ja, der nicht irgendein Vorfahren hat, der da durchgegangen ist. Das steckt denen in den Gliedern, der Exodus. Und wir wurden, Vers 2, sie wurden alle auf Mose getauft, also in dem Bund, den Mose eingesetzt hat, am Sinai, in der Wolke und im Meer. Das ist das Wort Taufe, ganz interessant. Die waren doch gar nicht im Taufbecken, nö, im Taufbecken nicht, aber im Flussbett oder im Meerbett vom Roten Meer. Denn von Weitem dachten die Ägypter, die kriegen wir noch, ja. Jetzt sind die verloren. Also, das Meer, die haben ja schon selbst schon verzagt. Gell? Und da hat Mose oder mit dem Stab Aarons, ja, hat er das Meer geteilt im Auftrag Gottes. Und dann sind die unter die Wasseroberfläche gegangen, die an beiden Seiten stand. Da sind die da so durchgegangen. Das ist, wenn das Wasser drüber ist, die Wasseroberfläche ist das Taufe. Das ist ein Symbol für die Taufe. Und dann waren die unsichtbar. Die waren für die immun, die waren für die unsichtbar. Und zwar so, dass als sie an der anderen Seite wieder rausgekommen sind, oh, da sind sie ja wieder. Hinterher sie das nicht konnten, weil das Meer zurückgekommen ist. Also dieses Taufwasser hat sie sozusagen getrennt von den Verfolgern, von dem Land der Sklaverei, von der Sünde und von ungesunden Bindungen und Versklavungen unter dämonische Kräfte und sonst was alle. Und gleichzeitig eine Distanz geschaffen, dass die gar nicht hinterhergehen konnten. Das ist schon spannend. Also ein sehr schönes Bild, finde ich, für das, was das Zeichen der Taufe auch für uns bedeutet. Sie haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen, da haben wir schon fast das Abendmahl anklingen, und haben alle denselben geistlichen Trank getrunken. Was haben sie denn gegessen? Alle dasselbe? Einheitsbrei. Manna. Das Manna. Haben alle dasselbe gegessen. Also jeder, der eine hat es mit Koriander, der andere mit Curry, der andere mit Vanillezucker, der dritte mit Pfeffer, aber alle dasselbe. Einheitsspeise. Ja. Ja. Und Jesus sagt, Mose hat euch gar nicht das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater, der gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Das bin ich. Ich bin das Brot des Lebens. Er ist der, von dem alle, es ist ein Vorschattung auf uns, es ist von dem alle mit dieser Speise, ja, die wir im Mahl symbolisiert zu uns nehmen, von der alle gegessen haben, denselben Trank getrunken, in dem, was sie aus dem Felsen getrunken haben. Denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte, der Fels aber war Christus. Ja, das ist jetzt immer noch 1. Korinther 10, Vers 1 bis 4. Sie haben alle von einem Felsen getrunken. Ja, da hat doch Mose aus dem Felsen Wasser hervorgebracht, ja, indem er zu dem Felsen da drauf geschlagen hat oder gesprochen hat. Einmal war es richtig, das andere Mal war es falsch. Und interessanterweise, der Fels, der folgte. Ja? Das ist schon verrückt, oder? Eigentlich muss doch der Fels immer, der Felsendom, ja, der ist immer an derselben Stelle, der folgt nicht. Wenn die von Mekka wieder weggehen, dann folgt der Felsen nicht mit oder von Jerusalem. Ja? Aber dieser Fels folgt mit. Du hast einen Fels in deinem Leben, der dir auch folgt, auch in deiner Not, in deine Ängste. Also das ist stark, durch die Wüste, das ist das Bild dafür. Ja, und so entsteht auch eine Gemeinschaft durch dieses zeichenhafte Erleben, was sie dort in der Wüste erlebt haben. Und dazu kommt jetzt dieser Vers 16 von 1. Korinther 10. Ein paar Verse weiter heißt es, dann geht es plötzlich über das Abendmahl. Eben spricht er quasi über das Symbol der Taufe anhand dieses Volkes Gottes von dem Exodus. Und jetzt sagt er, der Kelch des Segens, den wir segnen, ist denn nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus, also was uns auch verbindet. Ist ja auch eine Kollektiverfahrung. Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Denn es ist ein Brot, so sind wir die vielen ein Leib. Also einerseits der Leib Christi, der für uns gegeben ist, andererseits sind wir selbst der Leib Christi, weil wir die Gemeinde sind. Das ist geheimnisvoll, deswegen hat Paulus recht, das Geheimnis ist groß. Denn wir haben alle Teil an dem einen Brot. Es ist also eine Widerspiegelung dessen, was in dem Exodus passiert, was mit uns passiert. Und deswegen verbinden uns auch diese von Gott gesetzten Zeichen an, das Abendmahl, die Taufe. Ja, wir verschmelzen mit ihm, ja, weil er uns sein Leib gegeben hat. Und bei der Taufe werden wir in seinen Tod hineingetauft. Also verschmelzen mit diesem Ereignis auf Golgatha. Sehr geheimnisvoll. Und in 1. Korinther 12, noch zwei Kapitel später, formuliert Paulus das in einem Satz, da ist ganz viel drin. Denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden. Ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie, wir sind alle getränkt worden zu einem Geist. Da steckt ganz viel drin, weil der Faktor, der uns verbindet, ist ja der Heilige Geist. Ja? Der Heilige Geist verbindet uns, es ist unser, wenn du so willst, unser Lebenselixier, physisch sichtbar, verbindet uns das Mahl und verbindet uns eben auch die Wassertaufe. Ja, als ein Zeichen, ein Bekenntnis zu diesem neuen Bund. Und das ist deswegen ist das so auf eine geheimnisvolle Weise verbunden. Natürlich sind wir mit dem Leib Christi weltweit verbunden. Und wenn ich ein YouTube-Video höre, wie da in Singapur oder was weiß ich, wo in Australien da irgendwie ein neues Lobpreis-Event aufsteigt zu Gottes Thron, ich kann mich da so einklingen, mich verbunden fühlen. Ja? Und doch ist die entscheidende Ebene, wo ich die Verbindung suche, für mich die Ortsgemeinde. Denn hier geschieht diese Multiplikation, hier geschieht diese Freisetzung aus dem Verbindlichen, was ich in der Beziehung zu Gott mit einbringe und eingehe, entsteht ja auch ein Wachstum auch in meiner Verbindung mit der Gemeinde Jesu. Letzten Endes sind wir eine Verlobte, dem Herrn angetraute, verlobte Braut, so hat Paulus das einmal gesagt, damit möchte ich zum Schluss kommen. Er sagt ja, dass seine Aufgabe darin besteht, für den Herrn eine Verlobte sozusagen vorzubereiten. Ja, das schreibt er so in diesem Bild von 2. Korinther 11, Vers 2. Ich eifere um euch mit göttlichem Eifer. Ich habe euch einen Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Also er hat so diese Vorstellung, die Hochzeit ist ja noch gar nicht passiert. Eigentlich, genau genommen, sind wir ja nur, in Anführungszeichen, verlobt. Wir sind Glieder seines Leibes, da ist eine ganz tiefe Verbindung, auch Verbindlichkeit zustande gekommen. Aber eigentlich gehen wir ja erst auf diese Hochzeit zu. Deswegen heißt es ja in Offenbarung 19, lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Das ist die Phase, in der wir stehen, weltweit, dass sich diese Braut Christi vorbereitet. Aber sie ist jetzt schon ja, ihm verlobt in der Ausrichtung auf ihn, ja, guckt nicht nach links und rechts, nach anderen Männern oder so, ja, sondern richtet sich auf ihn aus. Und noch einmal heißt es in Offenbarung 21, und es kam zu mir einer der sieben Engel, welche die sieben Schalen hatten, die mit den sieben letzten Plagen gefüllt waren, und redete mit mir und sprach, komm, ich will dir die Frau, die Braut des Lammes zeigen. Und er brachte mich im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die große Stadt, das heilige Jerusalem, die von Gott aus dem Himmel herabkam. Also darauf läuft das Ganze hinaus, auf diese Hochzeit, wo das festgemacht wird, wo das sichtbar, unsichtbar gefeiert wird und festgemacht wird, dass wir mit dem Herrn zusammengehören. Darauf läuft das Ganze hinaus. Und deswegen finde ich es wichtig und gut, dass wir diese Zeichen des Bundes, die der Herr uns im Vorfeld hinterlassen hat, bis zum Tag seiner Wiederkunft, dass wir sie wahrnehmen, dass wir sie feiern, dass wir sie als Bekenntnis zu ihm im Mahl und in der Taufe auch zum Ausdruck bringen. Wir wollen gemeinsam diesen Weg gehen. Ja? Uns verbindet vielleicht nicht jede Form von Kultur, von Alter, von was weiß ich, Wohnort, ja, aber etwas sehr, sehr Tiefes verbindet uns durch den Geist Gottes und auch durch diese Zeichen seines Bundes. Und wir wollen gemeinsam zur Braut des Lammes gehören und in der Ausrichtung auf ihn auch uns auf diese Hochzeit vorbereiten. Und lasst uns auch diese Frage des Herrn, die meinte ich so in den Raum stellen zu sollen, für uns persönlich beantworten, müssen wir nicht laut tun, ja, woran ist er bei dir? Was meinst du, wenn er dich fragen würde, was ist mit dir? Woran bin ich jetzt mit dir? Wie sieht es aus mit dir und mir sozusagen? Also er erkundigt sich sozusagen nach dem Stand der Beziehung, wie bei einem Paar, die sind schon eine Weile zusammen. Und irgendwann fragt der eine, macht das jetzt Sinn? Sollen wir das vertiefen? Sollen wir das als eine vorübergehende Sache betrachten? Oder wollen wir das festmachen? Wollen wir das besiegeln? Und es kann eine ganze Menge daraus entstehen, wenn wir diese Verbindlichkeit eingehen. Und dazu lädt uns der Herr ein. Amen. Amen.